Ja, liebe Gemeinde, es ist sicherlich kein Wunder, dass die bekanntesten jüdischen Lieder vom Frieden singen und dass das ein großes Thema ist. Wir haben die Friedenswunsch für Israel gehört aus Psalm 122, den die Festpilger seit der Zeit Davids sozusagen gesungen haben auf dem Weg zum Tempel in Jerusalem. Und dann haben wir gehört, dass Jesus selbst, als er nach Jerusalem zieht, wo ihn die Passion, also sein Kreuz, erwarten wird, dass er beim Anblick der Stadt geweint hat, im Wissen darum, dass die Stadt nur wenige Jahrzehnte später von den Römern vollständig zerstört wurde und übergeblieben ist, wie wir alle wissen, die Klagemauer. Und so ist die Friedensbitte übertönt oft von der Klage um Jerusalem, von der Klage um Israel. Einmal im Jahr, im August, wird unsere Aufmerksamkeit auch im Gottesdienst ganz besonders auf Israel gelenkt, eben am heutigen Israelsonntag. Israel, das Land der Bibel, Israel, die Wiege unseres Glaubens. Israel, ein wirklich kleines Land. Das ist etwas, was man angesichts der Tatsache, wie sehr es in den Medien ist, sich gar nicht klar macht. Israel ist nicht einmal halb so groß von seiner Fläche wie Niedersachsen. Zugegeben, wir sind ein großes Bundesland, aber dass man sich das klar macht, Israel ist nicht einmal halb so groß wie Niedersachsen. Es ist eine schmale Landbrücke zwischen dem Mittelmeer auf der einen Seite und den Wüsten auf der anderen Seite. Und es ist offenbar im Dauerfokus der Weltöffentlichkeit. Wer die Sonntagsausgabe der NWZ digital erhält, der kann dann immer zurückblicken, 25 Jahre, 50 Jahre und 75 Jahre zurückblicken. Und er wird feststellen, auch nach dem Krieg war Israel durch seine Staatsgründung 1948 oder Neugründung ein Thema. Und in fast jeder, es sind immer nur die Deckblätter, auf fast jedem Deckblatt taucht Israel durch die Jahrzehnte auf. Und jetzt ist es noch einmal ganz besonders in den Fokus gerückt. Es taucht bei den Top-News seit geraumer Zeit eigentlich immer auf Platz 1 oder 2 auf, aufgrund des Krieges, seit bald 2 Jahren, den die Hamas vom Zaun gebrochen hat, die Terrororganisation der Palästinenser, die ja noch immer 50 Geiseln in Tunneln gefangen hält und foltert. Und auch wenn sie mutmaßlich mehrheitlich inzwischen tot sind, sind die, die noch am Leben sind, seit mehr als 660 Tagen in der Gewalt der Hamas. Und deshalb fordern auch wir, und so hatte ich ja auch in der Brücke zu dem heutigen Sonntag eingeladen, bring them back. Gebt oder bringt sie zurück, also nach Hause, nach Israel. Wie das geschehen kann, darüber gibt es äußerst unterschiedliche Ansichten. Und Israels Regierungschef Netanyahu, der das ja seit Jahrzehnten ist, mit kurzen Unterbrechungen, er setzt ausschließlich auf die Karte Krieg und Gewalt. Aber vielleicht hat es der eine oder die andere noch in Erinnerung, am vergangenen Sonntag sind mehr als 400.000 Israelis in den großen Städten Israels auf die Straße gezogen, um zu demonstrieren gegen eine Fortführung des Gaza-Krieges und für Verhandlungen zur Befreiung der übrigen Geiseln. Das ist alleine schon eine gewaltige Zahl, 400.000 Israelis. Wenn man sich klar macht, dass dieses Land nur etwa gut 10 Millionen Einwohner hat, bedeutet das, dass mehr als 4% aller Einwohner demonstriert haben. Das wäre in Deutschland eine Demonstration mit etwa 3,3 Millionen Teilnehmern. Sowas hat es noch nicht gegeben und wird es in Deutschland auch nicht geben. Ihr wisst es, so während Corona, da sind dann mal so deutschlandweit an vielen Städten sicherlich auch Hunderttausende unterwegs gewesen, aber 400.000 Israelis waren ein klares Zeichen dafür, dass Israel eben nicht kriegsversessen ist, sondern eigentlich friedfertig und sich ein Ende dieses Krieges wünscht. Ja, Israel, dieser 77 Jahre junge Staat, ist auch ein Hassobjekt für viele Menschen, auch in unserem Land. Als Judenstaat, als Hassobjekt aller Antisemiten. Ob die das sind, weil der Staat das vorgibt, also im Iran ist das ja Staatsräson, da wird von Israel immer nur als dem kleinen Satan gesprochen Und ich denke, der eine oder andere ahnt, wer der große Satan ist. Das sind für die Iraner, sind das die USA. Dann haben wir ja viele Araber, für die Israel auch ein Hassobjekt ist. Und man kann überhaupt sagen, dass eine große Zahl an Muslimen doch antisemitisch eingestellt ist. Aber, und das macht mir mehr Sorge, der europäische Antisemitismus, und der hat eine sehr lange ungute Tradition, er feiert auch fröhliche Auferstehung in diesen Tagen, auch in unserem Land. In unserem Land hat die Kritik an Israels Reaktion auf seine vielfältigen Bedrohungen längst die Grenze zum offenen Israel-Hass überschritten. Wer durch die Großstädte mit einer Kippa, wir haben vorhin so eine Kippa gesehen von einer Demonstration aus dem Jahr 2018, einer Solidaritätsdemonstration für Israel, wer heute mit einer Kippa durch eine Großstadt in Deutschland marschieren möchte, der müsste um seine gesundheitliche Unversehrtheit fürchten, und das gilt eben nicht nur in Berlin. Und wir alle, die wir hier in diesem Gottesdienst sind, wissen, warum dies gerade für uns in Deutschland so beschämend ist. Deshalb ist es für uns Christen in unserem Land umso wichtiger, Flagge zu zeigen. Da bin ich wieder bei den vielfältigen Israel-Fahnen, die wir hier heute sehen. Wir stehen an Israels Seite. Und das ist, vielleicht muss man inzwischen sagen, war bislang deutsche Staatsräson aufgrund unserer Geschichte. So wie zur politischen Lage. Und wie gesagt, wir haben nachher noch einmal eine Gebetszeit, in der wir im Besonderen für Israel Fürbitte tun wollen. Der für den Israel-Sonntag vorgeschlagene Predigttext ist weder aus dem Ersten, also aus dem Alten Testament und damit aus der jüdischen Tora, und noch spricht er direkt von Israel oder Jerusalem. Es ist die Frage nach dem höchsten oder wichtigsten Gebot, und das ist eine Frage, in der es zu einem Gespräch kommt oder die gestellt wird in einem Gespräch zwischen einem jüdischen Schriftgelehrten und dem Rabbi Jesus. Wir befinden uns jetzt in Jerusalem, dort wird diskutiert, und und Jesus diskutiert mit. Jetzt habe ich den Faden hier falsch eingelegt, warum auch immer. Ich habe ihn bei Matthäus 12 statt bei Markus 12. Okay, im Matthäus-Evangelium ist das eine andere Stelle, steht in allen synoptischen Evangelien. Interessant ist, dass es in den Evangelien immer einen Wechsel gibt, wer wen fragt, aber beide antworten, und da beide dasselbe sagen und da eins sind in ihrer Überzeugung, ist das dann am Ende auch nicht so entscheidend. Das ist die Frage nach dem wichtigsten Gebot, und ich lese uns aus der Basisbibel Markus 12, die Verse 29 bis 34. Ein Schriftgelehrter war dazugekommen und hatte die Auseinandersetzung mit angehört. Als er merkte, wie treffend Jesus den Sadduzäern geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches Gebot ist das wichtigste von allen? Jesus antwortete: Das wichtigste Gebot ist dieses: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst dem Herrn, deinem Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Und als zweites kommt dies dazu: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Da antwortete der Schriftgelehrte: Ja, Lehrer, du sagst die Wahrheit. Einer ist Gott, und es gibt keinen anderen Gott außer ihm. Ihn zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit ganzer Kraft und seinen Mitmenschen zu lieben wie sich selbst, das ist viel wichtiger als alle Brandopfer und anderen Opfer. Als Jesus merkte, mit wie viel Einsicht der Schriftgelehrte geantwortet hatte, sagte er ihm: Du bist nicht weit vom Reich Gottes weg. Von da an wagte es niemand mehr, Jesus etwas zu fragen. Die Liebe ist das Höchste, wie tröstlich nach dem zuvor Gehörten. Unser Herr und Erlöser Jesus Christus antwortet hier nicht nur gut christlich, sondern er antwortet eben ganz als Jude, als jüdischer Lehrer, als Rabbi oder Meister, je nach Übersetzung, eben als frommer Jude. Und er zitiert das jüdische Glaubensbekenntnis, also das Gebet, das Juden morgens wie abends immer wieder beten, das Schma Yisrael. Das beginnt eben mit diesem Höre Israel, Das findet sich im 5. Buch Mose, im Deuteronomium, im Kapitel 6. Und das wird, wie gesagt, täglich mindestens zweimal vom frommen Juden gebetet. Und es wird auch als Glaubensbekenntnis der Juden bezeichnet. Und Jesus ergänzt dieses Gebot der Gottesliebe mit dem Gebot der Nächstenliebe. Und das hat er aus dem Buch Levitikus, aus dem 3. Buch Mose, also aus dem eigentlichen Gesetzbuch, dem Buch der Gesetze. Da findet sich im 19. Kapitel ausdrücklich das Gebot der Nächstenliebe. Und nun ist das im Jüdischen durchaus eine Diskussion, die es schon vor Jesus gab und die nicht nur Jesus gefragt wurde, was denn eigentlich das Wichtigste aller Gebote sei. Und im babylonischen Talmud antwortet Rabbi Hillel, der bekannt dafür ist, dass er ja weise antwortet, jemanden, der zum Judentum übertreten möchte, was dir nicht lieb ist, das tu auch deinem Nächsten nicht. Das ist die ganze Tora und alles andere ist nur Erläuterung. Also derjenige fragt, wie kann ich Jude werden, möchte zum Judentum übertreten und dieser weise Rabbi Hillel sagt ihm, was dir nicht lieb ist, das tu auch deinem Nächsten nicht. Das ist die ganze Tora und alles andere ist nur Erläuterung. Geh und lerne sie. Also für das Handeln des Menschen ist das ganze jüdische Gesetz, also alle diese Gebote, 613 haben die Pharisäer gezählt, in der Tora zusammengefasst in der Nächstenliebe. Und das wird von Jesus bestätigt in der Bergpredigt, als er die goldene Regel aufstellt und das Ganze ins Positive dreht, indem er sagt, alles was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihnen. Darin besteht das ganze Gesetz und die Propheten, soweit Jesus in der Bergpredigt. Das Doppelgebot der Liebe als Schlüssel zum Reich Gottes, zum Herzen Gottes, der selbst die höchste Liebe ist. Wie kann für uns denn nun Nächstenliebe im Blick auf Israel aussehen? Also Nächstenliebe, der Name legt es ja nahe, ist zunächst einmal etwas, was wir an unserem Nächsten, den Menschen, der uns und den Menschen, die uns am nächsten sind, üben können und wo wir dazu aufgefordert sind. Aber wir können auch Nächstenliebe üben im Blick auf Israel und zwar als Versöhnungsdienst. Seit 50 Jahren heißt das für Baptisten in unserem Bund Brücken bauen, nämlich Dienste in Israel. Die haben sich Brückenbauer genannt und sind 1975 in Hannover oder bei Hannover gegründet worden als Volontariatsbewegung, also als Freiwilligendienst. Menschen, die nach Israel gegangen sind, überwiegend waren es in den ersten Jahrzehnten junge Menschen, die nach Israel gegangen sind, auch im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres und dort ihren Dienst getan haben an den überlebenden Opfern der Shoah, also des Holocaust, die ja vielfach nach Israel dann ausgewandert sind, geflohen sind und dort weitergelebt haben und denen man dort in Heimen dann Pflegedienste und andere Dienste getan hat. Das war 1975 noch die Generation der Enkel, der Tätergeneration in unserem Land, die sozusagen diesen Versöhnungsdienst geleistet haben. Und 50 Jahre später sind es dann die Ur- oder Ururenkel, die immer noch einen solchen Dienst tun. Heute natürlich weitgehend nicht mehr an den Opfern der Shoah, die ja mehrheitlich längst verstorben sind, sondern in den Heimen dort symbolisch. Und die Kontakte dieser Heime sind aufrechterhalten worden und bestehen bis heute und sind auch gut geblieben. Anfangs gab es vor Ort in Israel verständlicherweise eine gewisse Skepsis, aber es wurde angenommen und es ist ein starkes Versöhnungszeichen, ein starkes Zeichen der Nächstenliebe in unserer Zeit. Dienste in Israel, das ist inzwischen gelebte Solidarität, praktische Nächstenliebe zu Gottes erwähltem Volk. Dem Volk, das der Herr sich zum Erbe erwählt hat, wir haben es im Wochenspruch gehört. Und das Motto, das Dienste für Israel auszeichnet, einander begegnen, gemeinsam Zukunft bauen. Das ist ja immer auch zu lesen gewesen in dem Magazin Die Brückenbauer. aktuell leider nicht mehr. Ich weiß gar nicht warum, ich habe es auch nicht recherchieren können auf der Homepage. Mit Ende 2023 ist die gedruckte Ausgabe der Brückenbauer verschwunden. Und es gibt auch im Internet keine neuen Ausgaben, aber es gibt natürlich weiter Informationen. Und so gab es natürlich eine Festveranstaltung zu dem 50. Jahrestag jetzt im Juni diesen Jahres. Und da habe ich aus dieser Festveranstaltung ein Zitat, in dem sie die Lage jetzt in Israel beschreiben. Und das ist, glaube ich, sehr treffend, dieses Zitat, und macht auch deutlich, warum wir aktuell diese Problematik haben, dass man natürlich sagt, man kann schlecht Freiwillige in ein Kriegsgebiet schicken, das ist schwierig. Das gilt ja auch für den Schüleraustausch, der auch schwierig geworden ist. Ich denke, wir alle wissen, Albert-Weinberg-Gymnasium im benachbarten Rauderfehn ist nach einem Shoah-Überlebenden benannt, der auch immer noch mit seinen 100 oder mehr Jahren jetzt in Leer lebt. Ja, unsere Tochter durfte von über die Freie Christliche Schule Ostfriesland 2012 auch einen Schüleraustausch in Israel erleben, und das ist sehr prägend und ja, sehr spannend. Ich möchte uns das lesen. Gut, ich hatte jetzt gehofft, dass wir es auch an die Wand kriegen. Ja, mal schauen. Ich lese es uns, ich habe es mir aufgeschrieben. Seit dem Überfall der Hamas auf Israel im Oktober 2023, bei dem mehr als 1200 Zivilisten grausam ermordet und 250 als Geisel genommen wurden, herrscht Ausnahmezustand. 50 Geiseln befinden sich immer noch in der Gewalt von Terroristen. Die Bedrohung durch die Hamas, deren seit ihrer Gründung erklärtes Ziel die Vernichtung Israels ist, scheint nicht gebannt, sondern durch ihre Erfolge hinsichtlich der Informationsmanipulation der Weltöffentlichkeit noch verstärkt zu werden. In all diesen Jahren hat Dienst in Israel treu an der Seite Israels gestanden und immer wieder Wege gefunden, unter Berücksichtigung der Sicherheitslage junge Menschen einen Freiwilligendienst in Israel zu ermöglichen. Die Arbeit der Freiwilligen hat bleibende Spuren hinterlassen, bei vielen Israelis, aber auch im Leben der Freiwilligen selbst, die durch ihre Zeit in Israel bleibend verändert wurden. Junge Menschen während eines solchen Jahres pädagogisch, geistlich und bildend zu begleiten, ist unser Privileg. Deshalb und weil sich unser Auftrag nicht verändert hat, werden wir auch weiterhin bewusst an der Seite Israels stehen und junge Menschen in ihrem Versöhnungsdienst begleiten. Also, dieser Versöhnungsdienst von Dienste in Israel soll dann weitergehen, wenn die politische Lage das wieder ermöglicht. Ich glaube, zurzeit sind tatsächlich auch einige noch in Israel. Ja, das ist die Seite der gelebten Nächstenliebe mit Israel. Und die andere Seite des Doppelgebotes ist ja vielleicht die schwierigere. Wenn wir gefragt werden, was ist das Wesentliche des Christentums, würden sicherlich viele, auch unsere nichtchristlichen Zeitgenossen, sagen, ja, die Nächstenliebe, das ist sozusagen der Kern des Christentums. Und wenn ihr Christen die Nächstenliebe lebt, dann ist das sozusagen ein starkes Zeugnis. Und das gilt nicht anders eben auch fürs Judentum, vielleicht nicht in diesem Maße auch bekannt als Kern des Judentums. Aber wie gesagt, schon vor Jesus wurde das im Judentum durchaus als Kern und Mitte so verstanden. Aber dann kommt diese vollkommene Gottesliebe dazu. Und die ist ja, so wie sie formuliert ist, hier eine echte Herausforderung. Aus dem monotheistischen, also dem Bekenntnis zu dem einen Gott, und da lese ich uns nur die Eingangsverse, überschrieben im 5. Buch Mose, im 6. Kapitel in der Basisbibel, die Aufforderung, Gott über alles zu lieben. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft. Heute verpflichte ich dich auf diese Gebote, du sollst sie in dein Herz schreiben. Und dann wird berichtet, dass man sie den Kindern beibringen soll, dass man sie, wenn man zu Hause ist, aber auch wenn man unterwegs ist, sich vor Augen halten soll, zu jeder Tages- und Nachtzeit, dass man sich ans Handgelenk bindet. Also es werden verschiedene Dinge genannt, die Türpfosten des Hauses, um ein Zeichen zu setzen, um sich eben an dieses Gebot zu erinnern, Gott den ganzen Tag vor Augen zu haben und von der Liebe zu Gott getragen zu werden. Im 5. Mose heißt es ja noch, das ganze Herz, die ganze Seele und mit ganzer Kraft. Und in Markus 12 erweitert Jesus das noch einmal um den ganzen Verstand, andere Übersetzung, um das ganze Denken, umfassend ist es also. Mit anderen Übersetzungen könnten wir noch von der ganzen Hingabe oder vom ganzen Gemüt sprechen. Eins ist klar, es geht um uns als Ganzes, ganzheitlich. Es geht darum, das macht die Bibel an anderer Stelle deutlich, ungeteilt, also mit ungeteiltem Herzen bei Gott zu sein. Das ist wie in einer Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau, wenn die geteilt ist, also das kennen wir aus Romanen, aus Filmen, aus allem Möglichen. Wenn also ein Mann oder eine Frau ein geteiltes Herz hat und sich zu zwei Partnern hingezogen fühlt und das möglicherweise auch zum Ausdruck bringt, dann ist das in jedem Falle eine tragische Liebesbeziehung. Unsere Liebesbeziehung zu Gott soll ungeteilten Herzens sein, also ganz bei der Sache. Eine Liebesbeziehung zwischen Gott und Mensch, eine Liebesbeziehung zwischen Gott und mir. Der Glaube und die Beziehung zu dem Gott der Bibel ist nicht etwas, was auch noch zu meinem Leben gehört, sondern es ist sozusagen mein Leben, das Fundament meines Lebens oder, um auf letzten Sonntag zurückzukommen, Paulus bezeichnet es als das Ziel, worauf er zuläuft. Sein Lebensziel, sein Fokus gilt seinem Glauben und seinem Leben im Glauben, ja, an Jesus Christus und im Glauben und im Zeugnis für Gott. Und das ist nicht nur eine Sache sozusagen unseres Gefühls oder unseres Gemütes. Also es ist, wenn wir im Deutschen von Herz und Seele sprechen, dann ist das so eine Innerlichkeit, dann ist das etwas, wo viele sagen würden, ja, das ist der Platz, wo Religion hingehört, das ist was fürs Herz, um die Seele zu erbauen. Das ist ja auch dieser Gedanke der Unsterblichkeit der Seele, wo man sich dann aus der eigentlichen christlichen Zukunftserwartung so ein kleines Bruchstück herausgreift und sagt, ja, das erwarten wir doch alle. So werden auch die meisten Menschen in unserem Land noch beerdigt. Da hat man so ein kleines Versatzstück des christlichen Glaubens sich genommen und erhalten und sagt so, wenn es der Seele gut tut, wunderbar. Nein, der Glaube an Gott ist auch Maßstab und Inhalt meines Denkens. Also es geht auch darum, mit unserem ganzen Verstand bei Gott zu sein. Und unseren Verstand füttern wir mit Informationen, die wir aufnehmen. Das heißt, das geht dann konkret darum, dass wir die Bibel lesen, ob im Persönlichen oder im Gemeinsamen. Und dass wir eben auch mit unserem Verstand uns auseinandersetzen mit Gottes Willen und Gottes Wort. Und dass so unsere Liebe zu Gott zum Ausdruck kommt. Und dann ist es so, und das ist ganz wesentlich, eben auch mit ganzer Kraft. Liebe, auch die Liebe zu Gott, wird tatkräftig. Ich stelle mich mit meinen Möglichkeiten, mit meinen Begabungen Gott zur Verfügung. Und das können auch die ganz praktischen Begabungen sein. Und da macht dann auch das Neue Testament keinen Unterschied in der Wichtigkeit, ob jemand viele Worte machen kann wie euer Pastor oder ob jemand mit anpacken kann und unsere Toiletten reinigt. Das ist beides Dienst für Gott und das ist beides mit ganzer Kraft für Gott als Ausdruck der Liebe. Von was wird denn unsere Liebe zu Gott gespeist? Unsere Liebe zu Gott wird gespeist von seiner Liebe zu uns. Und seine Liebe, das haben wir schon am Anfang in einem Lied gesungen, seine Liebe ist tiefer als das Meer, also seine Liebe ist unendlich. Wir können uns in seiner Liebe versenken, wir können uns in seine Liebe fallen lassen. Und seine Liebe ist für uns erkennbar geworden, darin, dass er Mensch geworden ist in Jesus Christus. Also Gott begegnet uns in Jesus Christus, in seinem Sohn. In seinem Leben und in dem Evangelium wird sein liebevolles Wesen erkennbar. Und im Heiligen Geist begegnet uns die Liebe Jesu heute. Wenn wir uns auf Jesus konzentrieren, auf ihn ausrichten, dann erkennen wir seine Liebe zu uns, die uns vor allem in seinem Leiden für uns sichtbar wird. Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben gibt. Und dann sagt Jesus zunächst für seine Freunde und dann zieht er das ja aus und macht deutlich, dass er sein Leben auch für seine Feinde gegeben hat. Denn er hat uns erlöst, als wir noch Feinde waren, so wird es Paulus dann ausdrücken. Seine Liebe hat uns, hat dich und mich gefunden. Er hat uns aus unserer Verlorenheit, aus unserer Selbstbezogenheit, vielleicht auch aus unserer Gottvergessenheit herausgeliebt. Er hat uns herausgeliebt in eine Beziehung für Zeit und Ewigkeit, in eine Beziehung mit Ewigkeitsperspektive. Und deshalb sind wir dankbar, wenn Gott jemanden aus unserer Mitte heimholt, insbesondere in einem so hohen Alter wie bei Gerhard Ebinger und wissen und glauben, dass er nun das sehen und schauen darf, was er geglaubt hat. Gottes Liebe gilt aber im Besonderen auch seinem erwählten Volk Israel. Und dass den Wochenspruch, also all die Zusagen, Israel, die für Israel gemacht werden im Alten Testament, die beziehen wir ja auf uns nur durch den Messias Jesus Christus, der auch für uns den Weg frei gemacht hat. Und das kann einmal so genannt werden, dass wir sozusagen in den Baum, als Ölbaum wird Israel gerne bezeichnet, manchmal auch als Weinstock, dass wir mit hineingepfropft sind. Also wir sind sozusagen eingepfropft. Größentechnisch ist das inzwischen etwas kurios, denn das Christentum ist ja immer noch die mit Abstand größte Religion auf Erden. Und das Judentum ist immer noch verschwindend klein und gering. Und nichtsdestotrotz ist es doch so, dass das Judentum die Wurzel ist, in die wir eingepfropft sind. Und so möchte ich uns mit dem Ende dieser Predigt einladen, dass wir Fürbitte tun für Israel. Ich habe schon gesagt, dass das sehr unabhängig ist von dem, wie da gehandelt wird. Und dass mitnichten die Menschen alle hinter dem gewalttätigen Handeln ihres Regierungschefes stehen, sondern mitnichten dagegen aufstehen. Und wissen wir auch, das ist in Israel möglich. In allen Ländern rund um Israel ist das nicht möglich. Wer da gegen Regierende aufsteht, bezahlt das mit dem Gefängnis oder mit dem Tod. Also auch deshalb tut es gut, für Israel einzustehen, weil es das einzig demokratische Land weit und breit in dieser Region ist. Und so lade ich uns ein, dass wir jetzt uns eine Zeit nehmen, in der wir konkret und bewusst darum beten, dass die Geiseln freikommen und auch darum beten, dass denen, die Verantwortung tragen, in und für Israel Weisheit geschenkt wird. Ich würde mich freuen, wenn zwei oder drei aus unserer Mitte uns im Dankgebet noch leiten können.